willkommen zu Fit for Digital, dem Lernpodcast zur digitalen Transformation.
Hier gibt es Informationen, nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Fit for Digital Podcast Folge. Heute habe ich den Robert Gläser bei mir von Sixt und Robert durfte ich auf der HR-Konferenz, ich glaube im Mai diesen Jahres kennenlernen und habe super inspiriert seinen Vortrag gelauscht zum Productivity Framework. Er wird gleich nochmal genau erklären, was sich hinter der spannenden Abkürzung verbirgt. Und ja, so das Thema unserer Folge heute ist eigentlich so ein bisschen Performance Management, so wie es jetzt gern genannt wird, Verbesserung von Zusammenarbeit von technischer Entwicklung. Was kann man da tun in der IT, damit wir jetzt quasi so auf dem nächsten Level der agilen Zusammenarbeit ankommen, ne? Und auch natürlich technische Qualität immer dabei im Blick haben. Und ich finde das super spannend, weil dieses Thema natürlich gerade viele Unternehmen, Organisation bewegt, vor allen Dingen auch in der IT, und dachte, der Robert kann da bestimmt ein bisschen was zum Weg von seinem Team, von seiner Organisation erzählen, und freue mich ganz, ganz, ganz sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, dass er heute dabei ist. Und ja, lass dich jetzt vielleicht einfach noch ein bisschen vorstellen, Robert, was magst du über dich erzählen? Was ist deine Rolle im Unternehmen? Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, Miriam, und ich bin auch total froh, dass wir über das Thema sprechen können und dass du auf mich zugekommen bist nach der Agile HR Conference. Wie du schon gesagt hast, ich bin Robert Gläser. Ich bin derzeit als Director für Agile Delivery unterwegs. Ich habe einen Background, der kommt tatsächlich so aus diesem Projektgeschäft. Ich war als Business Analyst unterwegs. Dann habe ich vor über 12, 13 Jahren die ersten agilen Projekte bei einem großen deutschen Versicherer mitbegleiten dürfen, als Business Analyst, als Scrum Master, wie auch immer. Das heißt, ich bin dann auch als Product Owner habe ich gearbeitet, die verschiedenen Stationen. Und jetzt bin ich seit 3 Jahren bei Sixt unterwegs. Und gemeinsam mit meinem Team versuchen wir, die Tech- und Product-Delivery-Teams auf die nächste Stufe zu heben, was auch immer das bedeutet. Das heißt, wir wollen tatsächlich die Teams enablen, Strukturen aufzubauen, sowohl Teams als auch Mitarbeiter, aber auch für die Führungskräfte, dass wir als Sixt, als Unternehmen, aber auch als einzelne Teams marktverändernde Service und Produkte bauen können. Und dabei coachen, beraten und trainieren wir unsere Entwicklungsteams, unsere Product Teams, um dann wirklich auch langfristig den Erfolg fürs Unternehmen, aber auch natürlich den Nutzen für unsere Kunden zu generieren.
Kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen den Rahmen spannen? Also ein bisschen was weiß man vielleicht als Zuhörer zu Sixt, ne? Autoverleih und so, ja, ist ja schon klar. Aber wie ist jetzt zum Beispiel das in so die Veränderung aktuell eingebunden? Also wo entwickelt ihr euch dahin? Was ist denn da so Dinge, die ihr irgendwie gerade aufbaut? Wie auf welcher Station eurer Veränderungstransformationsreise seid ihr gerade? Und wie hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass ihr jetzt euch diesen Themen widmet? Das würde ich irgendwie gerne nochmal so ein bisschen beleuchten.
Ja, na klar. Ich kann auch noch mal ganz kurz in aller Kürze einen Überblick zu Sixt geben. Also Sixt ist ein familiengeführtes Unternehmen, was in München beheimatet ist. Wir haben mittlerweile 2000 Standorte in über 105 Ländern. Wow, ja. Wir sind ein internationaler Mobilitätsanbieter mit dem Fokus Autovermietung. Ja. Und wir haben derzeit in der Flotte über 350.000 Autos. Und haben 9.000 Mitarbeiter. Ja. Und diese 9.000 Mitarbeiter sind natürlich querbeet, Sales, gerade auch unsere Mietstation. Ja. Aber unsere Tech- und Produktentwicklung macht schon mittlerweile viel aus. Mhm. Wir sind derzeit im Tech-Bereich, lass es mich so zusammenfassen, circa 920 Leute. Mhm. Dann kommt noch so ein bisschen Product, was natürlich in so einer Matrix-Organisation mit beinhaltet wird, dazu. Und wir sind ungefähr um die 95 Tech- und Produktentwicklungsteams, die sich mit allen möglichen Produkten innerhalb von Sixt beschäftigen. Sixt Ride, das Auto-Leasing, das Auto-Abo, die Auto-Vermietung, die Software für unsere Mietstation. Und innerhalb der Transformation, ich glaube, da kann man sagen, dass egal ob das in der agilen Welt ist oder auch in dieser nicht agilen Welt, ich glaube, bei der Transformation muss man immer davon sprechen, dass man im Work in Progress ist. Und
Ja.
das befinden wir uns auch innerhalb von Six ganz stark. Und wir als Agile Coaches versuchen sozusagen diesen Work in Progress stets und ständig nach vorne zu drücken, weiter zu pushen, damit auch wir unseren Beitrag für die Value Creation innerhalb von Sixt bieten können. Und der aktuelle Stand bei Sixt ist, dass unsere Teams jetzt schon sehr stark selbst organisiert arbeiten. Das hat die unterschiedlichsten Gründe, Strukturen, wie sind wir aufgesetzt. Allerdings gibt es bei uns innerhalb dieser Transformation nicht unbedingt ein festes Vorgehen à la safe oder less oder wie auch immer, sondern wir versuchen in der Zusammenarbeit mit den Teams und auch innerhalb der Transformation aufzuzeigen, hey, wie ist euer Stand und anhand welcher Methoden und Ansätze, die wir individuell für die Teams identifizieren, Best Practices an den Tag zu legen, damit diese Teams ihren eigenen Weg gehen können. Denn unsere Teams innerhalb von Six und innerhalb von unserer Produktentwicklung sind so unterschiedlich und wir haben so unterschiedliche Herausforderungen, dass dieser Standardansatz nicht funktionieren kann.
Ich stelle mir das vor, ihr seid jetzt auch nicht alle an einem Produkt dran, ne, sondern ihr habt verschiedene Services, verschiedene Produkte und das sind vielleicht eben nicht 100 Teams für ein Produkt, sondern verschiedene Teams für verschiedene Produkte und je nachdem, was die entwickeln, brauchen die das Framework A, B, C, D oder ne, irgendwie so.
Richtig, genau so ist es.
Ja, spannend. Ich glaube, wir sind alle im Jahr 23, 24, 25 jetzt in der IT so an dem Punkt, wo man so sagt, ne, Frameworks wurden verstanden, Agilität ist vielleicht so von dem Grundgerüst, von der Haltung, von den Werten irgendwie auch verinnerlicht. Und jetzt geht es aber eben darum, nicht nur das agil zu machen, sondern dabei natürlich auch so Dinge rumzukriegen und auch, also Qualität zu liefern, schneller zu werden, was auch immer man sich davon versprochen hat. Ne? Sind einige Unternehmen auch so ein bisschen enttäuscht worden, natürlich. Es wurde vielerorts falsch verstanden oder Theater gespielt. Das ist irgendwie gerade so die Phase, die ich erlebe, auch als freiberufliche Agile Coachin. Und deswegen finde ich das ja eben so spannend, dass ihr ja da jetzt so Richtung Tech Delivery so ein bisschen guckt, wie ihr da Dinge noch verbessern könnt, ne? Und auch als Agile Coaches quasi mit dafür verantwortlich seid. Was ich mich so ein bisschen frage, ist Performance. Das Wort hatten wir schon vor 20 Jahren in der Personalentwicklung. Da gab es Performance-Programme. Ich glaube, irgendwann gab es mal die Zeiten der Boni, ne? Also Boni, lange Zeit irgendwie die ausgezahlt worden. Ich glaube, in den USA war es auch üblich, dass man da immer mal so Aushänge gemacht hat, Team der Woche, ne? Oder so, ne? Was hat am meisten geleistet? Und man hat natürlich immer auch kritisch mit der Zeit draufgeschaut und geguckt, was bringt uns das jetzt wirklich? Ist es zielführend? Was Boni psychologisch machen? Da gibt es, glaube ich, inzwischen auch einige Studien. Deswegen lass uns doch mal auf das Wort Performance schauen, ne? Also wie versteht ihr das bei Sixt oder was bedeutet das für euch? Warum habt ihr euch diesem Thema genähert? Vielleicht können wir da mal so reingucken, das würde mich mal interessieren.
Also Performance ist innerhalb von Sixt ein unglaublich wichtiger Teil unserer täglichen Arbeit. Wenn du auf Sixt.com gehst oder unsere Vision verinnerlichst, dann steht bei uns immer im Vordergrund Expect Better. Wir wollen eine Kunden-Experience schaffen, in der der Kunde wirklich wahrnimmt, dass wir als Service, als Produkt besser sind als der Markt oder als unsere Konkurrenz. Und dieses Expect Better, das wird auch innerhalb unserer Organisation, nicht nur im Tech- und Produktbereich, sondern auch in allen anderen Bereichen, Accounting, wirklich als essentieller Bestandteil gesehen. Und das ist natürlich die Frage, wie kriegst du dieses Expect Better innerhalb einer Tech- und Produktorganisation an den Tag gelegt? Und hier ist es für uns einfach wichtig, und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum wir dann dieses Engineering Productivity Framework, über das wir später noch sprechen werden, überhaupt ins Leben gerufen haben. Denn wir wollten diesen Leistungsgedanken wieder in den Vordergrund oder diesen Performance- und Leistungsgedanken in den Vordergrund bringen, was aber auch heißt, dass wir weg von diesem Bauchgefühl gehen müssen und hin eher zu einer datenbasierten Entscheidungsfindung. Nicht nur auf Management-Ebene, was natürlich sehr, sehr KPI-getrieben ist, sondern auch diese datengetriebenen Entscheidungen innerhalb der Teams zum täglichen Arbeiten zu machen für Product Owner, für Engineering Manager, aber auch für jeden einzelnen Entwickler oder für jede einzelne Entwicklerin innerhalb der Teams, ist das essentiell wichtig. Und wir wollen halt auch durch diesen Leistungs-Performance-Gedanken wegkommen von diesen Output-Arbeiten hin zum Outcome-orientierten Arbeiten. Das heißt, wir fokussieren uns nicht mehr nur darauf, was wird geliefert, sondern den Outcome und wirklich den Fokus darauf, was bewirken wir durch diese Feature Delivery, durch einen Ausbau, durch einen Aufbau von einem Produkt, wirklich diesen Nutzen aufzuzeigen, um dann auch wirklich Kunden zu binden, Kunden ins Unternehmen zu bringen und darauf natürlich dann auch erfolgreich zu
sein. Ja, also ich höre da ganz viel raus. Das ist vielleicht so der Unterschied zu dem, was man vor 20 Jahren so performancemäßig gedacht hat. Ne? Da ging es irgendwie um Leistung, um Output tatsächlich. Ne? So, was haben die Teams rausgekriegt? Wer konnte schneller das Ziel erreichen? Was auch immer. Also es ist wirklich so Wettbewerbsgedanke. Und ich glaube, was ich raushöre, ist, dass natürlich durch Agilität und durch das Agile der Kundenfokus ganz stark in den Mittelpunkt rückt, ne? Weil am Ende sind es ja die Kunden, die euch buchen, die eure Autos mieten. Und das ist für mich nochmal ein ganz spannender Gedanke, den ich auch so, ja, innerlich irgendwie sehr gut nachvollziehen und vertreten kann, weil es dann wirklich darum geht, einfach der Beste am Markt zu sein, ne? Sich abzuheben. Und jetzt geht es darum, dann wahrscheinlich auch eher als Team Performance zu leisten, ne? Und nicht einzelne gegeneinander irgendwie aufzustellen auf ein Siegertreppchen und jetzt irgendwie im Team dann noch irgendwelche Developer einzeln irgendwie als besser Performer darzustellen. Aber die Frage ist halt spannend, ne? Weil natürlich auch trotzdem Unternehmen das manchmal jetzt auch eher einzelpersonenorientiert sehen. Und da gehen wir vielleicht mal nochmal so hin zum Thema Tech Delivery, Quality, was auch immer, ne? Also wie war das denn vielleicht bisher und warum habt ihr gesagt, dass ihr euch auf diesen Fokus stürzt, beziehungsweise wie kam es zu eurem Framework, was ihr entwickelt habt? Das fände ich eben nochmal ganz spannend, weil da, und wenn du das gleich nochmal erklärst, steckt ja wirklich unheimlich viel drin in eurem Engineering Productivity Framework. Wie kam das dazu, dass das dann so geboren wurde? Ja.
Das ist eine super komplexe Frage. Ich habe mir dazu auch mal ein bisschen vorher schon Gedanken gemacht, warum ist dieses Engineering Productivity Framework eigentlich ins Leben gerufen worden? Ja. Und innerhalb des Unternehmens Sixt haben wir, ich glaube, über 10 Produkte. Das geht von Sixt Charge über Sixt Van and Trucks. Ja. Also jegliches Mobilitätsthema wird bei uns im Endeffekt abgedeckt innerhalb von Sixt. Aber damit gehen natürlich auch bestimmte Herausforderungen einher, die wir dann gerade auch im Tech und in der Produktentwicklung spüren. Und das ist zum einen der Punkt Qualität. Ja. Qualität, gerade auch mit dem Slogan, hey, expect better. Wir wollen unsere Qualität unserer Produkte steigern. Wir wollen unsere Produkte extrem resilient gestalten, gerade auch im Tech-Bereich, um dann halt mit dem Ziel der Steigerung der Kundenzufriedenheit einherzugehen. Der zweite große Punkt war natürlich auch oder ist immer in der Tech- und Produktentwicklung die Delivery, das heißt die Lieferung, wie schnell, mit welcher Frequenz können wir Produkte liefern, und da gibt es natürlich auch Erwartungen, sowohl der Kunden, aber auch von internen Stakeholdern, und da ging unser Anspruch und die Realität dann etwas auseinander. Das heißt, auch da mussten wir agieren. Auch da haben wir festgestellt, hey, das ist etwas, was uns beschäftigt, was eine Herausforderung ist. Wie können wir das in das Mindset der Leute, aber auch dann in das tägliche Arbeiten der Teams reinkriegen? Dritter wichtiger Punkt, ganz klar, ist der rote Faden. Warum roter Faden? Was meine ich damit? Wir sind ja 95 Teams, 950 Leute im Tech-Bereich. Und auch da brauchen wir natürlich eine gewisse Art von Struktur. Und du kannst ganz einfach nicht bei dieser Größe einer Organisation, bei diesen verschiedenen Produkten einfach jedes Team und jede Person arbeiten lassen, wie wir wollen. Das heißt, wir brauchen ein gewisses Maß an Struktur, um dann auch Abhängigkeiten zwischen den Teams irgendwie abfangen zu können. Und diese Strukturen sind einfach notwendig, um große Themen voranzutreiben. Vierter Punkt. Oder vierter Grund, aus meiner Sicht, ist der Wissensaustausch. Je größer eine Organisation wird, desto mehr bilden sich kleine Schlösschen innerhalb der einzelnen Bereiche. Und wir wollen da Brücken schlagen und Grenzen aufbrechen. Und wir wollen dieses Know-how, was in den einzelnen Bereichen ist, nutzen und dies auch gern verteilen, beziehungsweise diese Best Practices auch in anderen Bereichen verwendbar machen lassen. Das heißt, dass andere Teams davon auch profitieren. Und das ist auch einer der Herausforderungen, der Gründe, die wir dann hatten. Und last but not least ist ganz einfach auch diese datenbasierte Entscheidung. Das heißt, wir wollten wegkommen von dieser Bauchgefühlentscheidung hin zu wirklich datenbasierten Entscheidungen. Und daraus haben sich dann vor knapp 2 bis 3 Jahren hat sich dann dieses Engineering Productivity Framework entwickelt und seitdem arbeiten wir nach diesem Vorgehen.
Also, was sind dann so die Ziele? Kannst du das nochmal so zusammenfassen, warum das entstanden ist? Also, schnellere Liefergeschwindigkeit, mehr Qualität,
Qualitätssteigerung,
bessere
roter
Zusammen
Faden,
ja, bessere
genau.
Zusammenarbeit zwischen den Teams. Also, das heißt, ihr habt auch inzwischen irgendein Format entwickelt, wo die sich synchronisieren, wo es da Austausch gibt, wo es da.
Genau.
Ah, ja, okay, spannend. Das ist dann so die Skalierung-Variante, wo ihr euch ein eigenes Ding entwickelt habt quasi. Okay.
Richtig, genau.
Spannend. Okay. Und wie war das vorher? Also habt ihr zum Beispiel mit OKRs irgendwie schon gearbeitet? Also wie war denn,
Ja.
wie war der Schritt so dahin, dass dann plötzlich genau das entstanden ist?
Also ich glaube vorher, wir haben schon immer mit Zielen gearbeitet. Also auch bevor ich bei Sixt war, habe mit Zielen gearbeitet. Ich glaube, ohne Ziele wird es relativ schwierig zum Erfolg zu kommen. Dann haben wir natürlich auch Zielmethoden, um das zu erreichen. Bei uns innerhalb von Sixt wird auch mit Objectives und Key Results, mit OKRs gearbeitet, um diese messbar zu machen. Im Operational Business wird eher nach anderen Methoden gearbeitet. Aber diese Ziele sind jetzt erstmal nicht direkter Bestandteil dieses Engineering
Nee,
Productivity
nee,
Frameworks,
genau.
sondern die liegen parallel daneben. Aber unsere Ziele werden tatsächlich innerhalb der Tech- und Produktentwicklung jedes Quartal nach dem großen Vorbild von Objectives und Key Results festgelegt. Das heißt, jeder Bereich, jedes Team muss natürlich Ziele erarbeiten. Das machen in der Regel dann die Bereichsmanager gemeinsam mit den Teams tatsächlich bottom-up, top-down-Approach, um da auch wirklich Ziele festzulegen, diese dann runterzubrechen in entsprechende Initiativen und Features. Und dann gibt es natürlich auch durch das Board innerhalb von Sixt Must-Win-Initiativen. Das heißt, unsere Ziele gehen im Endeffekt damit einher, dass wir einen Nordstern haben. Wir haben große Ziele, die das Management, die das Sixt Board erreichen möchte. Und da ist es natürlich auch eine Herausforderung, diese High-Level-Ziele mit den Zielen der Teams zu vereinbaren. Aber auch hier hat innerhalb von Sixt haben die Bereiche und auch die Teams ihren Weg gefunden. Und wir sind jetzt über die Jahre hinweg, haben wir viel mit Objectives und Key Results gearbeitet, um das zu erreichen.
Also das ist ja vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer eher so diese strategische Ebene, ne? Das heißt, man bricht insgesamt die Unternehmensstrategie fürs nächste Jahr runter auf die verschiedenen kleinen, Kleinteile, kleine Bestandteile, wo jedes Team für sich daraus nochmal eigene Strategien ableitet. Vierteljährlich, glaube ich, ne, genau. Und
Genau.
Vielleicht, also was ich jetzt so raushöre, ist das EPF oder euer Framework eben tatsächlich vielleicht eher dann nochmal auf einer anderen Flughöhe, ne? Also das ist nicht so das Strategische, sondern das Operative, also wie kann
Richtig.
die operative Arbeit verbessert werden, wie können wir da besser zusammenarbeiten, schneller werden, was auch immer. Und da steigen wir jetzt am besten mal ein. Genau, das heißt, du erzählst jetzt mal, wie euer Framework entstanden ist, was es genau beinhaltet. Und dann steigen wir da
Ja.
gern einfach ein, auch wie es in der Praxis dann funktioniert. Genau.
Also, lass mich da noch mal ganz kurz anfangen. Das Ziel vom EPF kann ich relativ gut zusammenfassen. Das Ziel von unserem Engineering Productivity Framework ist, dass wir die Teams auf die nächste Stufe der Tech Delivery heben. Das heißt, es gibt bei jedem Team immer einen Status Quo und du versuchst immer das nächste Level zu erreichen. Ich vermute mal, da wird es auch kein Ende geben. Ich als Person, ich als Team kann mich immer weiterentwickeln. Das heißt, ich kann immer versuchen, innerhalb meines Teams besser zu agieren. Und darauf fokussieren wir uns im Engineering Productivity Framework auf drei große Bereiche. Der erste Bereich ist, wir messen und die Teams arbeiten mit der Team Health. Das heißt, Die Team Health fokussiert sich darauf, dass es eher eine qualitative Betrachtung der Teams. Das heißt, wir versuchen hier zu messen, wie gesund ist ein Team, wie zufrieden ist ein Team und wie ist die Leistung der Teams. Aber aus der Brille der Teams. Das heißt, hier werden in den Team Health Checks anonymisierte Umfragen einmal im Quartal gemacht. Da haben wir 14 verschiedene Dimensionen, die beinhaltet werden. Zum Beispiel hier, wie sehe ich als Mitarbeiter die Kommunikation? Wie sehe ich zum Beispiel die Zielvereinbarung? Und so weiter und so fort. Warum tun wir das? Wir haben erkannt, dass natürlich Teams gedeihen, wenn sie sich kontinuierlich verbessern. Das heißt, diese Selbstbewertung ist ein Instrument zur Messung des Gesundheitszustands. Wir wollen das Potenzial erkennen und wollen dadurch datenbasiert entscheiden, hey, wo muss ich mich als Team darauf fokussieren, um besser zu werden? Welche Dimension liegt da halt irgendwie im Vordergrund?
Vielleicht, da muss ich nochmal reingehen, also weil, ne, das ist vielleicht für die Hörerinnen und Hörer auch wichtig, also Gesundheit, ne, das Health, Team Health ist im Agilen so zu verstehen, dass das Team sich psychologisch sicher fühlt, ne, dass Einzelne wirkungsvoll sein können in ihrer Rolle, ne, also es geht nicht um die körperliche Gesundheit, sondern es geht darum, wie gut arbeitet das Team zusammen, wie ist die Konfliktkultur, ne, werden Dinge ausgesprochen. Ja, nennt mal noch ein Stichwort. Was habt ihr noch drin? Weil ich habe auch mal so einen Health-Check entwickelt nach der Pyramide von Lencioni zum Beispiel. Na, da ist zum Beispiel eben drin, was macht ein Team wirkungsvoll? Was habt denn ihr noch drin? Also Vertrauen.
Also wir haben Kommunikation drin.
Kommunikation,
Genau, wir haben Kommunikation drin, wir haben Zielvereinbarungen, wir haben aber auch, wie sehe ich die Qualität des Produkts, an dem ich arbeite. Wir haben aber auch zum Beispiel drin Support outside of the team, was in dem Sinne heißt, wie werde ich als Team von außen unterstützt. Aber auch diese Dimension, das kann ich gleich vorwegnehmen, diese Dimension, aber auch in den anderen Fällen, das ist ein wirklich lebendes Framework. Das heißt, wenn wir erkennen, dass etwas nicht zielführend ist oder beispielsweise nicht richtig verwendet wird, dann schneiden wir sozusagen diesen Zopf entsprechend ab. Das heißt, es ist wirklich ein Framework, was lebt und wir versuchen damit über diese quartalsweise Betrachtung den Teams aufzuzeigen, hey, wo verbessert ihr euch, was sind eure Stärken, was sind aber auch eure Dimension oder Gebiete, in dem ihr Verbesserungspotenzial habt. Das ist essentiell wichtig. Und wenn du dann diesen Team Health Check als Team durchführst, ist es tatsächlich nicht wichtig, diese Daten zu erheben. Es ist einfach nur ein Mittel zum Zweck, sondern das Wichtige ist, dass die Teams danach wirklich an Handlungsempfehlungen arbeiten. Die Teams in der Regel arbeiten die an Action-Items, die dann auch wirklich in ihre tägliche Arbeit einfließen, die sie da sozusagen darauf fokussieren, ihre eigene Zusammenarbeit zu verbessern.
Ja, man könnte es vielleicht wie eine tiefergehende Retrospektive bezeichnen, ne, die man einfach macht und dann aber eben nicht nur ne, das war's, sondern konkrete Action-Items, konkrete Verbesserungsdinge, die da umgesetzt werden, damit das eben das Team dann, ich sag mal, gesünder, ne, besser zusammenarbeitet. Sehr, sehr spannend, ne? Das heißt, da legt ihr jetzt nicht so den Wert auf Zahlen, sondern es geht einfach um den Austausch, ums Reinschauen, ums Draufleuchten, ne, sozusagen, um mal zu gucken.
Die Zahlen sind im Endeffekt nur Mittel zum Zweck, wie gesagt. Das wirst du auch gleich noch bei den anderen beiden Pfeilern merken. Diese Zahlen sind erstmal ja nur Zahlen, mit denen kann ich erstmal nichts anfangen. Du musst sie natürlich als, ich sage jetzt mal, als Teamlead oder auch als Scrum Master, wer auch immer da unterstützt, musst du hinter diese Zahlen gucken. Das heißt, warum ist es zu etwas gekommen? Was sind die Maßnahmen, an denen wir arbeiten können, um diesen Bereich Kommunikation im Team XYZ nach vorne zu treiben?
Genau, weil da sind ja Teams unterschiedlich, ne? Es gibt ja Teams, wo die Kommunikation vielleicht irgendwie super funktioniert oder welche, wo sie am Anfang ist. Und dann ist da eine Entwicklung einfach das, was super ist, als dann zu sagen, alle müssen High Communication haben, ne? Also das ist ja einfach auch menschenabhängig. Okay, spannend. Gut, was sind die anderen beiden Pfeiler?
Genau, Pfeiler Nummer zwei ist für uns die Non-Functional Requirements oder auch Engineering Bar genannt. Auch hier sind wir wieder in dem Bereich der qualitativen Betrachtung der Teams. Das heißt, wir versuchen neben den funktionalen Anforderungen auch die nicht funktionalen Anforderungen in einem Team zu betrachten. Und funktionale Anforderungen für die Zuhörer, das definiert, was ein System tun soll. Nicht funktionale Anforderungen definiert dagegen, wie das System sein soll. Das heißt, diese Engineering Bar sind ein spezifischer Ansatz der Teams. Das sind spezifische Non-Functional Requirements Checklisten, die da dabei helfen sollen, den Status der angewandten technischen Grundsätze zu unterstützen. Das heißt, wie kann ich mir das vorstellen, um das irgendwie greifbar zu machen? Ich bin jetzt zum Beispiel im Team, was sich mit der App-Entwicklung innerhalb von Sixt beschäftigt oder daran arbeitet, unsere Sixt-App auf eurem Smartphone. Und da gibt es bestimmte Best Practices. Das heißt, wie viel Testabdeckung sollte ich haben? Wie viel Source Control, wie viel Sicherheitsaspekte erfülle ich, damit unser Produkt möglichst sicher ist? Und so weiter und so fort. Da gibt es verschiedene Checklisten, verschiedene Dimensionen. Und diese Checklisten werden auch einmal im Quartal durchgeführt. Und diese Checklisten werden nicht durch irgendwelche Agile Coaches, die von extern reinkommen, erarbeitet oder bearbeitet, sondern die werden tatsächlich durch die, lass es mich ausdrücken, Subject Matter Experts. Das heißt, durch diese wirklichen technischen Experten erarbeitet. Das heißt, ich als Agile Coach bin sicherlich nicht in der Lage zu sagen, hey, was sind die besten Checklisten für irgendwelche Backend-Entwickler oder für irgendwelche Frontend-Entwickler oder für UI, UX, sondern das müssen die Experten selbst definieren, machen das. Auch diese Checklisten sind im Endeffekt ein lebendes Produkt, die verändern sich in jedem Quartal. Und da gibt es die verschiedenen technischen Schwerpunktbereiche, Codeüberprüfung, Compliance, Testen, CI, CD, Quellcode-Kontrolle und so weiter.
Ach so, spannend. Das heißt, ihr habt da irgendwie einen Circle, eine Arbeitsgruppe von diesem SME, ne, Subject Matter Experts, die sich da zusammensetzen und wahrscheinlich regelmäßig einfach so die Standards zusammentragen, vielleicht auch eigene Ansprüche, die eure Company hat an den Bereich, und dann dafür eine Liste entwickeln mit Dingen, die gecheckt werden und dann wahrscheinlich auch, was bedeutet 1 bis 5 oder habt ihr eine Skala da oder wie wird das?
Also erstmal, um die erste Frage zu beantworten, es gibt dann diese Community of Practice, sage ich jetzt mal, genau, die dann zum Beispiel sich für das Thema Frontend trifft. Ja. Da gibt es bei uns innerhalb von Sixt natürlich auch seniorere Kollegen, die beispielsweise auch Experten oder als Experten innerhalb der Branche erkannt werden und die reflektieren in regelmäßigen Abständen mit anderen Entwicklern diese Checklisten, passen die an. Wenn die angepasst werden, dann ist natürlich auch ein Change-Management-Prozess dahinter. Das heißt, es gibt dann Q&A-Sessions. Wir unterstützen als Agile-Coaches auch bei dem Ausrollen innerhalb dieser Teams. Und jetzt habe ich gerade eben die zweite Frage vergessen, Miriam.
Die Frage war einmal genau, gibt es da Arbeitsgruppen, gibt es da ein Format, wo die sich auch regelmäßig, also das ist ja Zeit, ne, die investiert wird. Ist das irgendwie ein etabliertes Format, das eben hilft, dass diese Communities sich regelmäßig treffen und da diese Standards entwickeln und überarbeiten? Also der Aufwand ist aus meiner Perspektive natürlich erstmal groß, überhaupt so eine Evaluation aufzusetzen und dann natürlich, das war die zweite Frage, zu überlegen, was ist jetzt Niveau 1, Niveau 2, 3, 4, 5? Also gibt es eine Skala, wo sich dann die Teams einschätzen und wenn ja, wie wurde dann auch das entwickelt, ne? Also was, da muss man ja auch diskutieren, was bedeutet untere Kategorie oder noch nicht so erfüllt und was bedeutet voll erfüllt? Woran messen wir uns da? Was ist da unser High-Standard? Das war so die Frage, genau.
Also nochmal der zeitliche Aufwand, der ist natürlich initial relativ groß gewesen, diese Dimension auszuarbeiten. Denn du musst natürlich auch erstmal feststellen, wo wollen wir hin, wo kommen wir her, was wollen wir machen? Das heißt, dieser zeitliche Aufwand des initialen Aufsetzens, der Konzeptionierung, der war schon relativ hoch. Der hat uns mehrere Monate gekostet. Ja. Mittlerweile ist dieser zeitliche Aufwand relativ überschaubar, sage ich mal, denn es ist wirklich ein Ansatz, der gelebt wird durch die Teams und dadurch fließt das Feedback relativ schnell ein. Wie ist die Skala zur Erfüllung? Das heißt, wir nehmen jetzt mal irgendeine Kategorie, zum Beispiel Testen. Erarbeiten dann diese Community of Practice, hey, wie viel Testabdeckung wollen wir haben? Wie viel beispielsweise automatisierte Testfälle muss ein Produkt haben, die wöchentlich, täglich, stündlich laufen, um festzustellen, hey, ist das Produkt resilient? Haben wir irgendwelche Fehler in dem Produkt, was sich auf die Kundenzufriedenheit auswirken kann? Und diese NFA-Checklist, diese Engineering Bar, das ist tatsächlich ein Self-Assessment durch den Engineering Manager innerhalb des Teams. Und dieser Engineering Manager entscheidet dann, hey, haben wir in dem Bereich, zum Beispiel Testen oder Sicherheit, sind wir da zufrieden? Sind wir mittelzufrieden oder müssen wir dringend an dem Thema arbeiten? Und wenn es sozusagen dringend an dem Thema arbeiten ist, dann ist es erforderlich für das Team, für diesen Engineering Manager, dass er gemeinsam mit dem Team an einem Action-Item arbeitet, damit damit diese Kategorie sich verbessert. Das heißt, ist dieses Self-Assessment auch hier, wie beim Team-Health-Check, führt dazu, dass Handlungsmaßnahmen erarbeitet werden, die dann wirklich wiederum Bestandteil des Backlogs oder auch der Arbeit der Teams wird, damit man auch daran feststellen kann, hey, wie wird gemessen? Und wenn ich dann mehrere Quartale betrachte, dann sehe ich schon, entwickle ich mich als Team in die richtige Richtung in dieser Kategorie? Sind unsere Handlungsmaßnahmen erfolgreich oder muss ich wiederum mehr Zeit in diesen Bereich investieren?
Ja, aber nochmal, da kriege ich nochmal rein. Das heißt, nicht jedes Teammitglied muss sich da irgendwie positionieren, sondern der Engineering, was weiß ich,
Manager.
Wie hast du ihn genannt? Manager,
genau.
Der füllt es aus und macht es quasi in Führungsfunktion für sein Team.
Aber in enger Zusammenarbeit mit dem Team tatsächlich. Also der Engineering Manager kennt natürlich das Team, weiß, woran sie arbeiten und arbeitet dann mit dem Team, wie ist zum Beispiel die Testdatum. Das hat dann wiederum viel auch mit anderen Punkten zu tun, wie zum Beispiel der Definition of Done. Das heißt, haben wir wirklich unsere 5 Bullet Points abgearbeitet, dass ein Feature wirklich auch unserer Qualität entspricht. Das heißt, das ist wirklich eine enge Zusammenarbeit mit dem Team. Im Endeffekt natürlich führt die Bewertung der Engineering Manager durch.
Ja, okay, gut. Na, weil das sind ja auch noch so Fragen, die sich dann stellen. Wie viel Zeitaufwand ist da immer eure Bewertung? Was muss da jeder reinstecken? Okay, spannend. Jetzt waren wir bei den Non-Functional Requirements, glaube ich. Ne? Jetzt heißt es, fehlt noch die dritte Säule.
Und die dritte Säule, die ist, das sind unsere Metriken. Und die Metriken, anders als Team Health Check und Engineering Bar, die eher qualitative Betrachtung sind, die Metriken, wie es schon der Name sagt, sind einfach oder ist einfach eine quantitative Betrachtung.
Ja.
Und es gibt die unterschiedlichsten Metriken. Es gibt ja die Flow-Metriken, es gibt die Space-Metriken, Dora-Metriken.
Ja.
Für die Zuhörer nochmal ganz kurz als Erläuterung. Diese Metriken sollen einem Entwickler, einer Entwicklerung oder auch den Teams helfen, festzustellen, wie gut ist unsere Arbeit, wie schnell kann ich beispielsweise auch ein Feature liefern, wie qualitativ hochwertig ist das. Darauf haben wir uns zunächst
Moment,
festgelegt.
Moment, ich hake da auch nochmal kurz ein. Also das sind, Dora kenne ich persönlich, das sind einfach Standards, die in der Softwareentwicklung existieren. Da gibt es nur vorgefertigte Messkataloge, Kriterien. Das musstet ihr euch jetzt nicht aus den Fingern saugen, sondern da kann man sich an sowas orientieren und dann einfach vielleicht entscheiden, was genau von diesen Instrumenten nehmen wir jetzt und was wollen wir da messen? Ja.
Vollkommen richtig, Miriam. Also wir haben hier auch das Rad nicht neu erfunden. Das möchte ich ganz klar betonen, sondern wir bedienen uns natürlich in allen drei Pfeilern von den Best Practices am Markt. Ja. Das heißt, wir lernen auch von den Guten, wir wollen von der Speerspitze lernen, wir wollen von den absoluten Gurus lernen. Und hier haben wir dann halt uns diese Metriken angesehen, von denen Miriam gerade eben gesprochen hat, die es in den verschiedensten Ansätzen gibt und haben uns dann gemeinsam auch hier wieder mit unseren erfahrensten Engineers zusammengesetzt und haben dann auch gemeinsam gearbeitet, hey, was sind denn eigentlich die Metriken, die wir messen wollen? Und da fokussieren wir uns derzeit auf 4 Metriken. Das ist zum einen die Cycle Time. Cycle Time heißt eigentlich nur Time to Market. Wie schnell kann ich eine Anforderung an den Markt liefern, unseren Kunden zur Verfügung stellen? Die zweite Metrik ist Fehler in Produktion. Das heißt, wie viel Fehler hat mein Produkt? Das heißt, es geht so ein bisschen in die Richtung Qualität und Resilienz des Produktes.
Ja.
Die dritte Metrik ist hierbei die Tech Debt Ratio. Tech Debt Ratio, kurze Erläuterung. Wie viel Zeit investiere ich als Team in die Nachhaltigkeit meines Produkts? Das heißt, man muss auch in der Softwareentwicklung sein Produkt sauber halten. Man muss alten Code lesbar machen. Man muss im Endeffekt dafür sorgen, dass dieses Produkt funktioniert. Denn wenn ich das nicht tue und ich zum Beispiel ein neues Feature einsetze oder implementiere, dann hat das Einfluss auf mein Produkt. Und wenn mein Produkt nicht nachhaltig ist, dann kann das zu Problemen führen. Dabei ist dann sozusagen im Fokus, man kann da bestimmte Prozentsätze ansetzen. Und ich
Ah
sage jetzt
ja.
mal, bei einer Tech-Debt-Ratio, wenn du 0% hast, ist das ein Indikator dafür, dass dein Produkt wahrscheinlich irgendwo ein paar graue Flächen hat, die du nicht weißt, wie sich dein Produkt verhält. Wenn du beispielsweise 15%, 20% in Tech-Debt, in diese technischen Schulden
Ja.
investierst, dann bist du dir bewusst, dass du, hey, wir müssen unser Produkt immer sauber halten, wir müssen
Ja.
neue Technologien, wir müssen Testfälle schreiben und so weiter und so fort. Das heißt, das ist die dritte Metrik. Und die vierte Metrik ist dann tatsächlich die Key Initiative Progress Rate. Und die Key Initiative Progress Rate, die beschreibt tatsächlich sozusagen, wie ist mein Fortschritt? Wie bin ich bei meiner Zielerreichung? Und diese klinische Progress beschreibt im Endeffekt am Anfang des Quartals, sollst du grob überschlagen, hey, was sind meine absoluten Prioritätsthemen? Und durch die Unterstützung von Tools, wie zum Beispiel auch Atlassian Jira,
Ja.
Lässt sich dann berechnen, hey, gehe ich innerhalb des Quartals in die richtige Richtung? Aber auch hier muss man sagen, dass diese klinische Progress Rate relativ schwierig zu messen ist, denn
Ja.
innerhalb eines Quartals kommen
Ja.
natürlich neue Anforderungen hinzu, andere
Ja.
Sachen gehen weg. Das heißt, es
Ja.
ist eher eine, das ist nicht etwas Lineares, was nach oben geht zu 100%, sondern es geht nach oben, es geht prozentual nach unten. Aber zum Ende des Quartals solltest du als Team schon in der Lage sein zu sagen, hey, haben wir unsere Prioritätsthemen erreicht? Und dabei
Ja.
soll diese Key Initiative Progress Rate unterstützen.
Ja. Gut, jetzt hast du ganz viel erzählt. Jetzt muss man dazu sagen, dafür muss man keinen Fragebogen entwickeln, sondern viele dieser Daten sind auch schon aus ne, den Tools zu
Richtig.
entnehmen. Ne? Also da gibt es ja in
Richtig.
Jira oder so schon entsprechende Stellen, wo man das einsehen kann, wo das gemessen wird.
Ja,
Ja, das heißt,
richtig. Also, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Entweder es gibt diese Reports halt in Jira. Wir sind bei Sixt derzeit Jira und Confluence-Nutzer. Im Jira
ja.
hast du die verschiedenen Reports. Aber das war uns nicht genug, sondern
Okay,
wir haben jetzt
spannend.
tatsächlich auch innerhalb mit verschiedenen Unterstützern innerhalb unserer Tech-Organisation eigene Dashboards gebaut. Das
Ah,
heißt,
okay.
wir ziehen diese Daten aus Jira ab, bereiten die auf in Dashboards, in AWS QuickSight Dashboards und du als Team kannst in diesen Dashboards dein Team auswählen und diese Metriken, gerade diese vier Metriken, werden dann entsprechend für dich automatisch berechnet,
Ja.
damit du weniger Zeit als manuellen Aufwand hast, dass du dich mehr damit beschäftigen kannst, wie kann ich diese Daten nutzen, um wiederum Handlungsmaßnahmen zu
Ja.
erarbeiten? Denn das haben wir gerade eben schon beide mehrfach besprochen. Die Daten sind nicht das Hilfreiche.
Ja,
Die
ja.
Daten sind erstmal nur eine Momentaufnahme, sondern das Wichtige dahinter ist, dass ich diese Daten verwende, um Handlungsmaßnahmen zu erarbeiten, um mich dann wiederum dem Ziel zu nähern. Ich möchte mein Team oder wir als Team möchten uns auf die nächste Stufe der Tech Delivery Quality
Ja.
bewegen.
Ich wollte nur damit vielleicht noch mal klar machen, das ist jetzt nichts, wo händisch irgendwelche Fragebögen ausgefüllt werden müssen oder sich eingeschätzt werden muss, sondern das wird eigentlich automatisiert während des Entwicklungsprozesses quasi erhoben.
Richtig.
Aber ihr habt eigene Dashboards
Genau.
gebaut, um das noch mal transparent zu machen, um das auf einen Blick irgendwie sichtbar zu haben, auch die Entwicklung wahrscheinlich,
Genau.
ne, von den Teams. Genau, so, jetzt haben wir das Framework erklärt, super komplex, super spannend, wie viel Energie, wie viel Zeit, wie viel Expertise ihr da reingesteckt habt. Also ich finde das sehr, 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 sehr spannend. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, was macht ihr mit den Daten und wie geht's weiter, wenn das alles erhoben ist? Genau.
Genau. Gute Frage und wichtige Frage, denn da gibt es verschiedene Betrachtungsweisen. Also erstmal wollen wir natürlich, dass diese Daten, da gibt es dann durch vorgefertigte Templates bei uns im Confluence, gibt es pro Team diesen sogenannten Consolidated Engineering Productivity Overview pro Team. Das heißt, da
Okay,
werden dann
schönes Wort.
Da werden dann relativ, nicht relativ, da werden dann automatisiert die Daten vom
Ja.
Team Health Check, die Daten von der Engineering Bar und auch die Metriken aufgezeigt. Und damit kann dann das Team, der Engineering Manager, aber auch der Product Owner mit dem
Ja.
Team gemeinsam arbeiten, Handlungsmaßnahmen verwenden. Das ist sozusagen die Teamsicht. Das ist das absolut Wichtigste. Das Team muss sich mit seinen eigenen Daten beschäftigen. Aber wir wollen natürlich auch, dass wir uns als Organisation weiterentwickeln. Und Wir sammeln sozusagen diese Daten von allen Teams ein. Da gibt es dann eine riesige Datenbasis im Hintergrund. Bei 95 Teams ist das schier unendlich Daten. Und diese Daten werden dann durch den Bereich Agile Delivery, durch meine Kollegen, Kolleginnen und mich aufbereitet. Denn wir versuchen natürlich in der Organisation herauszufinden, wo gibt es bestimmte Cluster und wo gibt es Gemeinsamkeiten, sowohl in den Stärken, aber dann natürlich auch in den Verbesserungsgebieten.
Ja.
Das heißt, wir haben 13 Tech- und Product-Entwicklungsbereiche. Das ist in der Regel nach den Produkten bei uns aufgebaut. Ja. Und wir versuchen dann rauszufinden, hey, ist zum Beispiel die Kommunikation eine Schwäche oder ist zum Beispiel Testen eine Schwäche. Also, das heißt, auch wir als Agile Coaches in Bezug auf die Organisationsentwicklung nutzen diese Daten, um zu identifizieren, wo müssen wir Zeit und wo müssen wir als Unternehmen Sixt auch Geld investieren. Das war zum Beispiel, ich kann ein schönes Beispiel bringen, das ist die Learning Culture, das heißt die Lernkultur, war eins der Bereiche, wo wir das Cluster erkannt haben, hey, wir müssen uns als Sixt Tech hier auch weiterentwickeln. Das heißt, wir müssen hier Zeit und Muße investieren. Und diese Gebiete werden dann auch mit dem Top-Management besprochen, das heißt auch mit unserem CTO. Und danach leitet dann natürlich auch unser CTO Handlungsmaßnahmen ab. Das heißt, dann werden dann daraus resultiert wieder Arbeitsgruppen gebildet oder es werden Verantwortlichkeiten in den entsprechenden Bereichen festgelegt oder wir haben jetzt auch jetzt wieder vor kurzem eine tech-orientierte Lernplattform ausgerollt, was als Resultat dieser gesammelten Daten, dieser übergeordneten Daten. Das ist sozusagen der zweite Bestandteil. Das heißt, erster Bestandteil, ganz klar, die Teambrille, das heißt, wie können die Teams mit den Daten arbeiten? Zweite Brille ist dann für uns übergeordnet zu identifizieren, was sind Stärken und was sind Verbesserungsbereiche.
Genau, zum Zweiten hast du jetzt schon ein bisschen was erzählt. Ich nehme an, das ist einfach auch eine sehr, sehr gute Basis, um tatsächlich mit Management in konkrete Schritte zu gehen. Ja, als zu sagen, ne, Bauchgefühl meintest du, naja, ich habe so das Gefühl, irgendwie die Teams arbeiten da nicht gut zusammen, die entwickeln sich da nicht weiter, irgendwie wird Wissen nicht gut ausgetauscht. Und so hat man da eine gute Basis, die natürlich für das Management immer auch wichtig ist, ne, wo man dann entsprechend sagen kann, hier, da können wir uns verbessern und dann zu überlegen, was braucht es dafür? Wie kann man Learning Culture stärken? Das wäre übrigens voll mein Thema. Da kenne ich mich mit aus. Und wie kann man da für sorgen, dass das irgendwie besser funktioniert? So. Was mich jetzt aber natürlich noch interessieren würde, ist, wie arbeiten die Teams damit? Also es hört sich super komplex an, ne? Die Frage, die sich für mich jetzt als Hörerin stellen würde oder als Hörer in der Softwareentwicklung, wie viel Zeit muss ein Team aufwenden, damit es jetzt zum Beispiel eben diese ersten beiden Säulen eures Frameworks erfüllt, ne? Wie viel muss der Manager Zeit investieren? Wie lange dauert der Health-Check? Irgendwie so, dass man das so ein bisschen nochmal einordnen kann. Also was findet da auf Teamebene statt und wie viel Zeit und Energie steckt so ein Team da rein pro Quartal?
Ja, sehr, sehr interessante Frage. Hat uns natürlich auch eine ganze Zeit lang beschäftigt, denn wenn wir so ein Framework, ganz egal, einführen oder auch eine Veränderung, dann ist das für die Teams und für die Personen, auch für mich selber, Veränderung ist erstmal etwas, wo man sich unwohl fühlt. Das heißt, man muss da erstmal reinkommen. Man muss dieses Framework tatsächlich auch umsetzen und man muss in dieses Doing kommen. Man muss wirklich in das Tun und Schaffen reinkommen. Um die ersten beiden Pfeiler mal so ein bisschen zusammenzufassen, für dich, Miriam, oder auch für die Hörer, die Team-Health-Checks finden einmal im Quartal statt. Das ist eine anonymisierte Umfrage mit einem Umfragetool. Da kann man die unterschiedlichsten Ansätze verwenden. Da haben wir Templates innerhalb von Sixt für unsere Teams zur Verfügung gestellt. Diese Templates werden als Umfrage innerhalb der Teams ausgefüllt. Und dann werden diese Daten natürlich durch den Engineering Manager erstmal gesammelt. Und dieser Manager betrachtet die, legt die in den Vergleich, in den Kontext mit den Quartalen zuvor beispielsweise. Und um den Aufwand so gering wie möglich zu halten, ist unsere Empfehlung an die Teams, da jetzt nicht irgendwie noch einen gesonderten Prozess aufzusetzen, sondern weil die ich sage jetzt mal, 95% unserer Teams arbeiten nach Scrum oder Kanban,
ja,
diese dann in den normalen Prozess beispielsweise der Retrospektiven zu integrieren.
Mhm.
Das heißt, eine Retrospektive pro Quartal beispielsweise zu verwenden, um die Ergebnisse des Team-Health-Checks zu besprechen,
ja,
und daran
gut, ja,
auch Maßnahmen zu arbeiten. Das heißt,
ja,
so halten wir den Aufwand innerhalb der Teams so gering wie möglich.
Ja.
Aber er ist Bestandteil des ganz normalen,
ja,
täglichen Arbeiten, sage ich mal. Erster Punkt, das ist sozusagen, ich würde mal sagen, der zeitliche Aufwand für die Teams wird sich da, ich sage jetzt mal, in einem 1-2-Stunden-Kontext befassen.
Mhm. Ja.
Was aber nicht heißt, dass natürlich, wenn daraus Action-Items sind, das Arbeiten daran, wie können wir beispielsweise besser kommunizieren oder wie auch immer, das ist dann wiederum Teil der Sprintarbeit und auch hier ist unsere Empfehlung, dass die Teams diese Action-Items wirklich auch als Teil ihres Backlogs, ihrer täglichen Arbeit, ihrer To-Do-List sehen, damit das auch visuell da ist, damit es eine Verantwortlichkeit gibt. Für den zweiten Teil, diese Checklisten, diese Engineering Bar,
ja,
die Non-Functional Requirements, da geht es natürlich einher, dass es so ein bisschen so ein Ongoing-Task ist, denn hier ist der Engineering Manager dafür verantwortlich, dass das Team die sich selbstgestellten oder selbstgesetzten Standards einhält. Das heißt, haben wir eine gute Testabdeckung, haben wir Code-Kontrolle drin, wie auch immer. Und das ist sozusagen ein ongoing Task und hier würde ich sagen, sollte sich in einem ähnlichen zeitlichen Rahmen befinden wie auch der Team-Health-Check. Der Engineering Manager macht das entweder am Anfang, in der Mitte vom Quartal und kann damit feststellen, hey, wie gut sind wir? Vergleich es dann wiederum auch mit den historischen Daten der vorhergehenden Quartale, um dann wiederum auch mit den Teams zu besprechen, ähnlich auch in der Retrospektive beispielsweise, hey, das sind unsere technischen Standards.
Ja.
Hier müssen wir was dran drehen. Hier müssen wir uns darauf fokussieren, welche Handlungsmaßnahme arbeiten wir.
Ja, ja.
Der dritte Pfeiler, die Metriken, sind jetzt das wahrscheinlich, was am meisten automatisiert ist.
Genau.
Das heißt, hier ist der Aufwand im täglichen Doing. Das heißt, die Teams tracken ihre User Stories, ihre Work Items bei uns in Jira. Und daraus aufgrund dieser automatisierten Berechnung im Hintergrund erhalten die Teams dann halt die Aussage zu den Metriken.
Ja, ja. Jetzt nochmal eine Frage zu der Rolle Engineering Manager bei euch. Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Was hat diese Rolle denn inne? Ne? Also das ist jetzt, nehme ich an, der hat keine Product Owner Aktivitäten zu tun.
Richtig.
Also was ist das für eine Rolle bei euch? Und genau, wo liegt da der Fokus von dieser Rolle?
Also ein Engineering Manager ist im Endeffekt dafür verantwortlich, dass die Tech-Teams sich entwickeln. Das heißt, dass sie sich selber challengen. Der Engineering Manager sorgt dafür, dass die Teams einen Sparring-Partner haben, mit dem sie sozusagen auch technische Entscheidungen prüfen können, mit denen sie technische Entscheidungen dann auch irgendwie challengen können. Aber der Engineering Manager oder die Engineering Managerin sorgt dafür, dass sozusagen auch ein juniorer Entwickler, Frontend, Backend-Bereich, dann halt auch die richtigen Schritte unternimmt, um sich in seinen technischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln.
Ah, okay. Spannend. Ja. Also tatsächlich wirklich der Blick auf die technische Entwicklung, da nochmal eine Rolle zu haben, die da ja nicht nur aufs Produkt guckt, sondern dass das Team auf technischer Ebene gut zusammenarbeitet, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, spannend, spannend. Genau, in der Rolle macht das natürlich total Sinn, dann auch dafür verantwortlich zu sein, dass sich eben da die Standards eingehalten werden oder die Qualität entsprechend an den verschiedenen Ecken die und die Niveaus erfüllt. Ne,
genau, weil auch der Engineering Manager, jetzt gerade, wo wir nochmal die Rolle geklärt haben, Entschuldigung, dass wir das nicht schon vorher gemacht haben,
nee, aber alles gut,
macht wahrscheinlich Sinn. Der Engineering Manager ist tatsächlich auch so ein bisschen derjenige, der dann auch dieses Thema, diese Anpassung der Checklisten vorantreiben kann.
Ja.
Da ja sozusagen auch diese technische Arbeit der Teams so ein bisschen auch challenged.
Ja, ja. Ja, genau. Und dann auch gucken kann, ne, passt das für unser Team oder ist das irgendwie jetzt irgendwie nochmal anders? Brauchen wir da Sonder,
genau,
also, ne, haben wir da andere Schwerpunkte? Jetzt fragt sich natürlich trotzdem das, was ich vorhin mal bei dem Thema Performance Management angedeutet habe, Vergleiche, ne? Also, wie ist das bei euch? Wollt ihr Vergleiche? Verhindert ihr Vergleiche? Wie bettet ihr das ein? Na, es ist ja so, wie du das erzählt hast, auf einer sehr teamorientierten Ebene, so dass man jetzt zum Beispiel beim Thema, bleiben wir bei Kommunikation, das ist ja immer eine persönliche Geschichte und da gibt es tatsächlich oft Ursachen in Persönlichkeiten oft, dass das eben nicht dann runtergebrochen wird hinzu, ne, es liegt an Person XY, die halt irgendwie Schwierigkeiten in der Kommunikation hat oder so. Also wie geht ihr damit um, dass erstens oder soll Wettbewerb entstehen, Fragezeichen, oder wie geht ihr damit um, wie wird das verwendet in Form von Vergleichen, Entwicklung, ja, ne, so mal grob gefragt.
Also das war eine große Angst von sicherlich einigen Leuten innerhalb unserer Organisation, dass dieser Ansatz verwendet wird oder dass dieser Ansatz fälschlicherweise missbraucht wird, um Teams zu vergleichen oder auch um sogar Einzelpersonen zu vergleichen. Ja. Ich kann jetzt nach knapp 2,5 Jahren sagen, wir haben geschafft, dass das nicht der Fall ist.
Ja.
Das heißt, Vergleiche lassen sich erstmal natürlich nie ausschließen. Aber auch auf C-Level, auf CTO-Ebene oder auch auf den Bereichsleiter-Ebenen werden die Daten zum Stand heute nicht verglichen, um Team X mit Team Y zu vergleichen. Das heißt, wieder im Vordergrund steht, dass das Team damit arbeitet. Dennoch wollen wir das natürlich auch in einer Form verwenden, um irgendwie nicht einen Vergleich, aber irgendwie sozusagen einen Fokus auf die Benchmark zu erhalten.
Ja.
Und da kannst du jetzt nicht alle Teams über einen Kamm scheren, sondern du musst dann schon, und das ist auch eine von unseren nächsten Aufgaben, das dann halt weiterzuentwickeln, dass diese Daten entsprechend nach Benchmarks, nicht nur innerhalb von SIX, zum Beispiel Backend, Frontend Teams oder Web Teams oder App Teams, sondern dass auch damit dann diese Daten verwendet werden, um die mit den Benchmarks am Markt zu vergleichen in irgendeiner Form. Das heißt, so ein bisschen auch Gamification reinbringen, denn man versucht sich immer an dem zu messen, der Beste ist. Aber wir führen hier auf keinen Fall den Vergleich durch und dann sagt unser CTO oder der Bereichsleiter sagt, hier Team X, ihr müsst in dem Bereich einen bestimmten Wert X erreichen, sonst gibt's einen auf den Deckel. Das findet hier überhaupt nicht statt. Sondern ist tatsächlich der Fall, dass dann, wenn zum Beispiel ein Area of Improvement identifiziert wird, wo sich das Team verbessern kann oder halt auch muss, dass dann wirklich darauf Zeit investiert wird und dass das ein Fokusgebiet der nächsten Monate, der nächsten Quartale ist, um das Team da weiterzuentwickeln.
Ja, zu unterstützen. Manchmal ist es ja auch, dass wenn sich Team verändert, jemand geht, jemand kommt, da auch nochmal die Dinge schwanken, ne? Einfach im Laufe der Zeit, aber immer so grob den Blick drauf zu haben, brauchen die da noch Unterstützung, kann man da Dinge verbessern. Finde ich gut und finde ich auch wichtig, dass man das tatsächlich so beibehält und die Menschen gut mitnimmt. Und da sind wir schon an einem spannenden Punkt, den ich jetzt gerne noch so am Ende des Gesprächs, denn wir haben schon sage und schreibe 50 Minuten hier geschafft, aber es ist so spannend. Learnings, ne? Also was sind so Dinge, wo du sagst, das waren so Erkenntnisse auf der Reise, da hat irgendwie was richtig gut funktioniert oder das vielleicht oder da haben wir auch Widerstand gespürt. Was magst du da so teilen noch? Genau.
Es ist auf jeden Fall, da habe ich mir viel Gedanken gemacht und ist natürlich auch ein essentieller Bestandteil. Ich würde mal so anfangen, was sind aus meiner Sicht die Wegbereiter für den oder für die erfolgreiche Umsetzung von unserem Engineering Productivity Framework? Ganz klar, ganz oben steht, auf meiner Liste erstmal, es muss ein Top-Down-Buy-In haben. Das heißt, du brauchst in irgendeiner Form einen Sponsor, der das Thema fördert, denn das ist erstmal Veränderung. Veränderung sorgt für Unwohlsein und es erfordert sicherlich auch manchmal dann eine klare Ansage. Hey, wir wollen uns dahin entwickeln, das ist eins unserer Ziele. Es wird euch aber mittel- und langfristig helfen.
Ja.
Dann ein absoluter Wegbereiter ist ganz klar der Wissensaustausch zwischen den entsprechenden Subject Matter Experts. Und damit meine ich natürlich auch, dass dieses Wissen, dass diese Expertise integriert wird. Dann diese Bottom-up-Ausarbeitung der Inhalte. Das heißt, dass das jetzt nicht irgendwie von so einem Satellitenteam kommt, wie den Agile Coaches und Robert und sein Team haben gesagt, wir müssen die Checklisten jetzt hier ausführen. Das wird einfach nicht funktionieren, sondern es muss tatsächlich aus den Expertengebieten, aus diesen technischen Hintergründen von alleine kommen, denn sonst ist es aus meiner Sicht nicht zum Erfolg gekrönt. Dann Erfolgsgeschichten auch teilen. Das heißt, dass die Leute sich austauschen können, dass dieser Wissensaustausch vorgeht und auch regelmäßig die Bühne schaffen für Teams, die beispielsweise Best Practices haben. Spannend. Aber auch, dass diese Ergebnisse, wie wir uns verbessert haben, zum Beispiel die Reduktion der Bugs in Production, was jetzt nicht ausschließlich aus das Framework zurückzuführen ist, aber was sozusagen Bestandteil daran hat, das wurde bei uns zum Beispiel auch auf der jährlichen Sixth Tech Conference dieses Jahr in Bangalore in Indien durch unseren CTO vorgestellt, um auch wirklich zu wertschätzen, hey Teams, das, was ihr hier macht und das, was ihr gemacht habt, führt wirklich dazu, dass beispielsweise die Cycle Time sich im Schnitt um x Prozent verbessert hat, aber auch, dass unsere Produktqualität sich gesteigert hat.
Ja.
Das sind sozusagen die Wegbereiter für diesen Erfolg unseres Engineering Productivity Frameworks, aber wir haben natürlich auch klare Barrieren, mit denen wir uns immer noch beschäftigen und die sozusagen ein bisschen auch als Bremse gehen, an denen man arbeiten muss. Ganz klar hierbei zu erwähnen, Veränderung braucht Zeit. Kann ich allen nur geben. Also wie gesagt, wir sind jetzt seit knapp 2,5 Jahren an dem Thema dran. Die Erwartung sowohl vom Management als auch von mir, als auch von den Teams, die war sicherlich deutlich schneller. Aber es kostet einfach Zeit, das sozusagen ins tägliche Doing irgendwie zu integrieren. Es wird durch viele Leute als Zusatzarbeit gesehen.
Ja.
Es gibt teilweise auch ein schwaches Involvement der Keeper. Das heißt, man muss dann auch wirklich identifizieren, hey, wo müssen wir als Agile Coaches rein investieren? Mit wem müssen wir sprechen? Es ist zunächst erstmal ein manueller Aufwand gewesen. Darum müssen wir jetzt natürlich in Automatisierung investieren. Das machen wir auch. Es ist essentiell, um das Leben für die Leute einfacher zu machen. Und ich kann nur als Barriere sagen, man kann nicht genug kommunizieren, hoher Kommunikationsaufwand, viel Q&A-Sessions, Frage-Antwort-Runden. Wir haben Videocontent erstellt, um jeden, der in diese Organisation einsteigt, einen möglichst einfachen und guten Start in dieses Engineering Productivity Framework zu ermöglichen.
Ja, also ne, Geschichten teilen, nämlich mit sichtbar machen, ne, Verbesserungen, viel kommunizieren, Zeit sich nehmen, ne, das sind so die Key Takeaways, die ich gerne dann am Blogbeitrag auch nochmal aufführe. Da kann ich überall nur nicken, da stimme ich zu. Spürst du denn vielleicht doch nochmal um aufs Bauchgefühl zu hören, dass das irgendwie tatsächlich so ein bisschen auch Spaß macht, so zu gucken, wie, also für die Teams, wie haben wir uns verändert, wie haben wir uns verbessert? Also spürst du da so ein bisschen so mehr, wie sagt man das, Freude an Verbesserungen, an gemeinsamen Vorangehen, ja? Kann man das so sagen?
Also die Veränderungen haben wir ganz klar wahrgenommen. Es gibt natürlich immer Bereiche, in denen das besser funktioniert, und es gibt Bereiche, in denen das weniger gut funktioniert. Das hat unterschiedliche Faktoren. Das heißt zum einen die Führungsebene in dem Bereich, aber auch die Willingness oder die Bereitschaft der Teams, da entsprechend zu agieren. Und man muss da ganz klar sagen, ich muss da immer einen Kommentar von Dr. Felix von Held, ist auch hier ein Transformationsberater aus München, mit dem habe ich mal gesprochen, der hat gesagt, Transformation gelingt durch Umsetzung.
Ja.
Das heißt, man muss in dieses Doing kommen. Du musst anpassen, du musst verändern. Und das ist ganz einfach essentiell. Und wir sehen auch ganz klar bei uns hier innerhalb von Six, dass die Teams jetzt nach etlichen Quartalen wirklich viel Wert darauf legen, diese Handlungsmaßnahmen, die Action-Items zu erarbeiten, dass es da jemanden gibt, der den Hut auf hat, dass es da jemanden geben muss, der dieses Thema treibt. Der ist nicht komplett dafür verantwortlich, aber er treibt das Thema. Und wir sehen auch, dass die Teams dann auch, ich sage jetzt mal, mehr erfahren werden. Sie sind besser aufgestellt, weil sie sich halt auch selber challengen und sich auch selber hinterfragen, um, wie gesagt, besser zu werden.
Ja, das war das Wort, was mir gefehlt hat, sich selber challengen, ne, und Freude am Challengen zu haben. Das ist ja auch so ein bisschen so Wettbewerbsgedanke auf das Team bezogen. Ja, spannend, ne? Also klar, ihr habt 95 Teams, hast du, glaube ich, gesagt. Da ist natürlich jedes Team anders, aber ich finde das interessant, wie ihr auf, wie ihr eure Reise da gestartet habt, wie ihr da jetzt unterwegs seid und danke dir auch nochmal so über die, ja, über das Teilen deiner Learnings oder eurer Learnings, die ihr gemacht habt, weil ich glaube, das ist wirklich immer noch mal ganz gut, sich das so bewusst zu machen, dass die Geschichte nicht immer nur
Auf
Glanzpunkte
jeden Fall, auf
hat,
jeden Fall.
ne? Genau.
Es ist viel Arbeit,
Ja.
bis man dann auch die Früchte irgendwann ernten kann.
Ja, gibt's sonst noch irgendwas, Robert, das du teilen magst? Noch irgendwelche Dinge, die du noch mit auf den Weg geben magst? Oder ja, zum Netzwerken aufrufen? Du darfst gern noch was sagen.
Sehr gerne. Also wenn die Leute Interesse haben, sie können mich gerne auf LinkedIn anschreiben. Das ist gar kein Problem. Ich versuche immer bestmöglich Erfahrungsaustausch voranzutreiben, auch damit ich selber lernen kann, weil ich
Ja.
natürlich auch immer interessiert bin, was andere Unternehmen machen. Aber auch hier, ich kann nur immer allen raten, kommt ins Doing, wenn ihr wirklich das Ziel habt, da eure Organisation zu transformieren. Wirklich legt los, startet mit der Umsetzung. Arbeitet da eher iterativ, was wir auch als Agile Coaches
Ja.
natürlich in der Produktentwicklung immer predigen. Auch hier mussten wir lernen, wir haben mit einem kleinen Produkt Engineering Productivity Framework gestartet und es wird immer weiter ausgebaut. Das
Ja.
heißt, immer iterativ, je Quartal haben wir da Veränderungen und ganz dann auch zum Schluss nochmal, Erfolge müssen gefeiert werden. Auch
Ja.
das müssen wir uns immer auf die Fahne schreiben. Auch da sind wir ähnlich wie ein Produktteam mittlerweile, um dieses Thema einfach auch voranzutreiben.
Ja, Erfolge feiern. Ey, ist in diesen Zeiten der Krisen auf jeden Fall total wichtig.
Absolut.
Ja, cool. Oh, vielen, vielen Dank für das Teilen deiner Geschichte. Super, super spannend. Ich habe selber sehr, sehr, sehr viel gelernt. Ich hoffe, alle Hörerinnen und Hörer, die im Tech-Bereich unterwegs sind, konnten auch etwas mitnehmen. Auch wenn man nicht im Tech-Bereich, nicht im Developing IT unterwegs ist, kann man, glaube ich, sehr viel mitnehmen, wie man Verbesserungen tracken, messen kann, wie man den Fokus darauf legen kann, auf Performance. Und ja, da gibt es auch für andere Bereiche tatsächlich schon Unterstützungsmessinstrumente und Hilfen, aber es ist eben noch mal ganz spannend, so ja in euren Weg reingeleuchtet zu haben. Deswegen vielen, vielen Dank, Robert. War super spannend.
Kein Problem. Vielen Dank nochmal für die Einladung, Miriam.
Ja, gerne, gerne. Ich wünsche euch einfach noch eine spannende Reise. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ich verfolge das weiter bei LinkedIn und dann gucken wir mal, was man so in 2, 3 Jahren noch bei euch beobachten kann. Genau,
So
cool.
machen wir das.
Danke dir, vielen Dank, mach's gut, ciao.
Ciao.